Hingabe, mein ganzes Leben hier, es klingt wie Druck. Bis man, deshalb haben wir so einen langen Abstecher zum Kreuz Jesu gemacht. Weil alles, was wir, jemand hat mich mal gefragt, wie wird man leidenschaftlicher Christ? Ich habe gesagt, wird man nicht. Man beschäftigt sich mit seiner Leidenschaft. Und dann alles, was ich bringen kann, ist danke, danke, danke. Und das ist ein leidenschaftlicher Christ, der auch nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, und je länger er mit dem Herrn geht, desto mehr werden wir reduziert auf diese eine Sache wie Petrus. Die werden so einfach, diese Männer, gegen andere, alles reduziert. Liebst du mich? Das ist die einzige Frage. Wir werden manchmal so kompliziert, oder? Und wenn die Omas anfangen zu rocken, Leute, vor Glück in den Gemeinden, ich meine nicht buchstäblich, muss nicht sein, wir können sehr würdig bleiben und vornehm. Aber wenn wir je länger, je näher wir an der Herrlichkeit, das wäre es doch, oder? Bringen wir diese Freude in eure Gemeinde. Ich hoffe, jeder hat einen Termin am Sonntag mit seiner Gemeinde oder sucht eine oder kommt zu einem Christusbund-Gemeinde. Einige sind sowieso in Christusbund, viele nicht, haben wir heute Morgen gesehen. Und wir Omas, wir denken manchmal, beste Zeit vorbei, vergiss es, beste Zeit steht noch bevor. Und dann werden die Jugendlichen ganz schön staunen, die werden vielleicht wieder in die Gottesdienste kommen, wenn sie sehen, was für eine Freude und Begeisterung. Immer Kuchen mitbringen, ist auch immer gut. Ist euch nicht aufgefallen, dass Jesus, in Lukas Evangelium lese ich gerade, immer auf dem Weg zum Essen oder auf dem Weg zurück zum Essen oder beim Essen. All in ist nicht Stress, Druck, ist nicht du musst, du musst, du musst. All in ist, ich finde dich unwiderstehlich, Jesus. Was habe ich zu verlieren? Was muss ich da abgeben, mein Stolz? All die Dinge, die mir Kopfschmerzen gemacht haben, darf ich abgeben. Von wegen Opfer, eigentlich ist es kein Opfer. Die Dinge, die mich kaputt machen, Sünde, sexuelle Fantasien, die nicht gut sind, Pornografie-Seiten oder ungute Seiten im Internet, Dratschen, Lästern, Recht haben. Oh, ist es eine Erleichterung, das alles abzugeben. Und sagen, Herr, und jetzt Herr mit deiner Herrlichkeit und deiner Güte. Das ist kein Opfer, die Dinge abzugeben, die ich sowieso nicht behalten kann. Eigentlich ist es die größte Befreiung, die es gibt. Nichts toppt dieses Evangelium. Wo gibt es sowas sonst? Und selbst meine Angst vorm Tod kann ich abgeben. Ich weiß, ich lege das Ding sowieso ab. Irgendwann mal ist es ausgedient. Fühlt sich immer älter an. Ich kriege einen neuen. Wo gibt es das? Und darf an seinem reich gedeckten Tisch, wo die Sahne keine Kalorien hat, nur der Brokkoli. Alles wird wieder in Ordnung gebracht, wie es sein soll. Ein Missionar, der ferne Bekannte ist von uns, seine Frau wurde krank. Plötzlich, die waren in Papua-Neuguinea, glaube ich. Wir tendieren zum Gefühl, hat er geschrieben in seinem Brief, dass wir nur dann Gutes in der Welt bewirken, wenn wir stark sind, wenn wir im aktiven Dienst stehen, wenn unsere Herzen und Hände mit guten Werken überfließen, wenn wir hingegen auf die Seite gerufen werden und nichts tun außer leiden, wenn wir krank sind, wenn wir vor Schmerz stöhnen, wenn alle Aktivitäten auf Eis gelegt werden, dann haben wir das Gefühl, dass wir niemanden mehr von Nutzen sind, dass wir zu nichts in der Lage sind. Aber wenn wir geduldig und vertrauend bleiben, können wir mit voller Gewissheit erwarten, dass wir in unserem Schmerz und Leid ein größeres Segen, siehe Zeugnis vorhin von Rahel, für die Welt sind. Oh ja, sagt Tim einen lieben Gruß, Rahel. Gell? Ein größerer Segen für die Welt sind als in den Zeiten, in denen wir meinten, hart zu arbeiten. Wenn wir vertrauend auf Jesus leiden, brennen wir für ihn. Und wenn wir brennen, dann leuchten wir. Diese Worte schrieb ein Missionar, dessen Frau plötzlich an Krebs erkrankt war. Ausgang ungewiss. Sanftmut, Weiche lernen wir. Wenn die Dinge, mit denen ich mir bei meinen Mitmenschen Eindruck verschaffen könnte, auf Eis gelegt werden und ich nur Jesus habe. Das hat Petrus lernen dürfen, lernen müssen. Im Dreierpack die Frage, ich habe dann heute Nachmittag auch ein bisschen erklärt, unser Problem, die Hauptproblem in unserem Leben ist die Trennung von Gott. Und das fühlen wir nicht in unserer Wohlstandsgesellschaft. In Afrika und in der Arktis hat man die Not immer gespürt, wie gebrochen diese Welt ist. Deshalb kommen sie viel schneller zum Glauben. Die wissen, diese Welt hat nichts zu bieten. Dann bist du viel offener, die andere zu suchen. Wir merken das erst, wenn die Krankheitsdiagnose kommt, wenn der Tod an der Tür klopft, wenn wir mal wieder bei einem Begräbnis sind. Einmal sogar wir werden eines Tages in einem Sarg liegen. Und die Bibel sagt, am besten klug ist der, der sich rechtzeitig darüber Gedanken macht, bin ich vorbereitet auf die Ewigkeit. Lehre mich zu zählen meine Tage, damit ich Klugheit lerne. Leben von der Ewigkeit her, Leben vom Ende her. Ich habe heute Nachmittag erzählt von Ulrich Pazzani, der gewitzelt hat bei uns in der Gemeinde. Das Problem mit den Schwaben, die verwechseln ihr Häuschen mit der Ewigkeit. Aber das ist nicht nur ein schwäbisches Problem, es ist ein menschliches Problem. Wir bauen uns Schätze auf diese Erde und wie der Mann, der die Scheunen gebaut hat in Jesu Gleichnis. Kommen, doof wie wir sind, nicht auf den Gedanken, nicht alles für die Katze am Ende. Es könnte morgen vorbei sein. Klug, der rechtzeitig dran denkt. Klug, junge Damen, wenn ihr in eurer Jugend schon dran denkt. Und klug der Petrus, der gesehen hat, es ist eine Ewigkeitsgeschichte im Dreierpack. Die Frage, liebst du mich? Kein Wort über seinen Verrat. Petrus auf Reset. Was hat er erwartet? Also es war wirklich eine absolute Sturz, den er gemacht hat. So peinlich. Und wie Jesus mit ihm umgeht, keine Liste von Vorwürfen, wie ich heute Nachmittag sagte, heute Morgen. Das lesen wir nicht, wenn du frommer gewesen wärst, wenn du mehr Geld weggegeben hast, wenn das alles nicht, wenn du nur gehört hättest, hab dich doch gewarnt. Ich höre mich in der Situation. Ich habe es dir doch gesagt. Wie oft habe ich das meinen Kindern gesagt? Ich habe gelernt, dass es nicht sehr klug ist. Ich mag es nicht, wenn Leute das mir sagen. Dir doch gesagt. Als einzige Erinnerung an Vergangenes, sein alter Name, er nennt ihn Simon, Sohn des Johannes. Kleine Hint, du kommst von woher? Aber das lassen wir mal, lieber Petrus. Jetzt wenden wir uns der Zukunft zu. Wohin geht's, ist immer die Frage. Gott macht relativ kurzen Prozess mit vergangenen Katastrophen. Wenn du die Geschichte von Ruth und Naomi, sind wir Menschen, die ein Theater draus machen. Die Hagar ist auch eine. Woher kommst du, wird in einem Satz abgefertigt. Wohin gehst du, halbe Spalte in der Bibel. Interessant ist, was in dem kurzen Dialog zwischen Jesus und Petrus nicht vorkommt. Immerhin geht es um die Anfänge für die mächtigste, weltveränderndste Bewegung, die es jemals gegeben hat. Er ist der Chef. Kein Strategiegremien, kein Arbeitskreis, kein Betriebsplan, keine Diskussion über Personalfragen und Finanzen, kein Werkschaftsrat oder Betriebsrat, kein Teambuilding, keine Finanzprognosen, keine Betrachtung der möglichen Zielgruppen, der theologischen Ausbildung der Mitarbeiter, kein Leiterschaftstraining. Nur eine Frage, liebst du mich mehr als diese? Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht er zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, haben wir vorhin schon gelesen. Letztlich zählt nur das. Alles andere kann gut sein, kann hilfreich sein. Lieben wir Jesus über alles. Ob wir das fühlen oder nicht, ist nicht unbedingt relevant. Ich war absolut am Boden zerstört, nachdem ich mich verabschiedet hatte von meinem Vater, die Zeit vor 5 Jahren, und saß im Flughafen. Und ich wusste, nächster Flug ist für die Beerdigung. Und wiederum das Gefühl, diese Seele, vielleicht packen das andere, aber diese nicht. Und sauer auf meine eigene Seele, dass sie das jetzt über 90 kommen, jetzt kann er gehen. Nein, er kann nicht gehen, er ist mein Papa. Und dieses, wie wird die Welt jetzt sein? Und meine Schwester schrieb mir, ich habe ihr geschrieben, ich weiß gar nicht, ich soll für Ethos einen Artikel schreiben, keine Lust, keine Ideen, fühle mich richtig dreckig. Und sie schreibt zurück, so pragmatisch wie meine kleine Schwester ist, es ist ziemlich unrelevant, wie du dich gerade fühlst. Vielen Dank fürs Mitleid. Ich habe sehr strenge Schwestern. Schreib auf, was du weißt. Das war's. Jetzt vergiss deine Gefühle. Jetzt schreib all die Dinge auf, die du weißt. Das ist die andere Geschichte. Nicht, was ich fühle. Und für uns Frauen ist es so wichtig. Wir glauben so sehr, was ich fühle. Das ist so. Ne, ist es nicht immer so, wie du fühlst. Es ist manchmal ganz schön bescheuert und oft nicht der Wahrheit entsprechend. Nur niemand guckt nach mir. Wie oft höre ich das? Und dann geht man ganz liebevoll durch, wer alles nach dir geguckt hat diese Woche. Fakten sind nicht unrelevant. Aber fühlen manchmal so. Und so habe ich alles aufgeschrieben. Ich weiß, was weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Ich hatte dich vom Hörensagen vernommen, mein Auge hat dich gesehen. Stimmt, nichts kann daran ändern, was Jesus für mich getan hat. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung. Ich bin gewiss, weder Zukunft noch Vergangenheit, Hölle, Himmel, weltliches, irdisches mich trennen kann von seiner Liebe. Es steht geschrieben. Habt ihr nicht gelesen, nicht habt ihr nicht gefühlt? Nichts mit, ich hoffe, ich denke, ich könnte sein, wir in unserer Moderne, wir verehren unsere Gefühle, wir vergötzen unsere Gefühle. Das war eine andere Kultur. Es war, was du weißt. Und die Männer verstehen das ein bisschen besser, aber es tut uns Frauen gut. Was weiß ich jetzt? Das Kreuz hat schon gesagt, was ich, Fakt, die zwei Balken, Fakt, auf mein Herz gelegt, Fakt, gerettet, Fakt, Ewigkeit, Fakt, Auferstehung, Fakt, da gibt es nicht allzu viel Raum für zweifelnde Gefühle. Liebst du mich, ist auch eine Entscheidung. Ich muss das nicht fühlen. Ich muss nur sagen können, wie die Jünger, wohin soll ich sonst gehen? Und das reicht. Das doppelte Mandat, liebst du mich, weide meine Lämmer, ist auch unser Mandat. Ihn lieben, andere lieben. Ihn kennen, ihn bekannt machen, geht immer Hand in Hand. Deshalb deckt euch ein mit schönen Kärtchen und Flyers nachher von Elisabeths Tisch. Das doppelte Mandat, das Folge davon, ist so wie die ersten Jünger, wir können das nicht für uns halten. Und wir finden irgendeinen Weg. Es muss nicht immer eine verbale Verkündigung sein oder ein Buch oder ein Flyers machen. Es kann ein Kuchen sein für jemanden, der das braucht. Es kann ein kleiner Gruß sein. Es kann ein, wie geht's dir? Wie war es beim Arzt? Ich habe an dich gedacht. Wie war deine Fahrprüfung? Wie ging es mit der Abi-Prüfung? Einfach eine Seele, die zugewandt ist zu den anderen. Das ist übrigens die beste Therapie, die es gibt. Aus dir raus für die anderen. Und du stellst immer wieder fest, dir geht's vielleicht einen Tick besser danach. Oder wenn nicht, ist es dir nicht mehr so wichtig, wie es dir geht. Es ist dir wichtiger, wie es den anderen geht. Diese anderen Faktoren mögen ihren Platz haben, die Jesus nicht besprochen hat, aber diese treibende Liebe für den Herrn. Zweimal sagt Jesus in den letzten Versen von Johannes, Petrus, folge mir nach. Und dann der alte Petrus, der schielt natürlich zur Seite, ist so süß. Ja, und der? Also Petrus, hast du nicht begriffen, Gott schreibt deine Geschichte. Jesus sagt wiederum, so lieb, ach Petrus, wie kann sie, jetzt hör doch mal auf, dich ständig zu vergleichen. Da höre ich meine Stimme wieder. Jesu Stimme ist, was geht dich das an, lieber Petrus? Folge du mir nach. Und da schließt sich der Kreis. Das erste, folge mir nach dem Anfang seines Lebens mit Jesus. Und dann die Abschiedsworte, folgt mir nach. Und genau, er soll dann sehen wir, wie anders er ist. Seine letzte Anweisung, Apostelgeschichte 1,4. Petrus ist jetzt der Wortführer, das merkt man erst immer am Anfang der Liste. Er ist der, der jetzt die Garde führt. Das Erste, was er machen soll, ist warten auf die Verheißung des Vaters. Der alte Petrus hätte gesagt, hä, warten? Nee, das ist nicht meine Begabung, das ist nicht meine Berufung, auf irgendwas zu warten. Die warten. Der Heilige Geist fällt auf sie. Und wie anders er ist, er war in der Nacht der Gefangennahme getrieben von Menschenfurcht, Gethsemane. Immerhin, er kroch so schon ein bisschen hinterher. Immerhin war er in der Nähe. Und jetzt keine Spur mehr. Furchtlos erzählt er der Menschenmenge im Tempel vom auferstandenen Christus. Diese erste Predigt ist Hammer. Wirklich Hammer. Apostelgeschichte 4, wir haben nicht Zeit dafür jetzt. Der Mann ist nicht zu stoppen. Absolut furchtlos. Die Umstände sind die gleichen, die Gefahren. Sei euch allem, dem ganzen Volk Israel, kund, im Namen Jesu Christi des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt. Oh, Petrus, aufpassen. Nicht zu nahe. Er sagt es klar. Gott auferweckt hat aus den Toten. Viele bekehren sich. Der geschlafen hat und gechillt hat. Ja, er schläft immer noch im Gefängnis. Unter Lebensgefahr. Hat so einen Frieden. Es ist nicht ein Gebetsschlaf. Es ist ein Verfolgungsschlaf. Er hat in seiner Sprache, ich zähle nur ein paar Dinge auf. Schaut euch die Briefe an, diese scharfe, deftige Dringlichkeit. Leute, Vorbereitung auf den Urlaub ist wichtig, aber auf die Ewigkeit ist viel, viel wichtiger. Ruft die Leute, weckt sie auf, schüttelt diese schlafende Kirche wieder wach. Wir leben in gefährlichen Zeiten, haben schon immer eigentlich. Aber es ist Zeit, auf die Knie zu gehen, auch in den ethischen Fragen, auf die Knie zu gehen. Habt den Mut zu sagen, was eine Ehe ist, liebe Ladies. Mann, Frau, Ring, ein Leben lang. Reset, Vergebung, Neuanfang, wenn es da irgendwelche Trümmerstätte gibt, was für Kinder gut ist. Flagge zeigen, wichtiger denn je zuvor. Die Obersten geben Petrus und den Jüngern die größte Auszeichnung, die ein Gläubiger nur erhalten kann. Der Mann, der gesagt hatte, ich kenne diesen Jesus nicht. Was sagen die? Die erkennen, dass er mit Jesus gewesen ist. Wow. Apostelgeschichte 4,13. Der Mann, der nicht gewagt hat zu sagen, ich kenne ihn, der sagt jetzt, es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Das ist die andere Seite der Auferstehung jetzt, wo er kapiert hat, um was es geht. Der in einem entscheidenden Moment das Schwert in die Hand nimmt und dem Diener das Ohr abschneidet, schreibt über Jesus in 1. Petrus 2, der geschmäht, nicht wieder schmähte. Der so sicher war in seinem Stand in Gott, dass es nicht nötig hatte, sich zu rechtfertigen. Leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. All in Hingabe. 2. Petrus 2, 21. Er hat seine Lehre gezogen. Er hat seine Zeit mit Jesus, hat ihn geprägt. Ich muss mich selber nicht rechtfertigen. Ich kann zu Jesus stehen in aller Liebe und Sanftmut. Aber ich muss nicht auf eigene Faust mein Erfolgsstory durchziehen. Der immerzu seine Meinung lautstark verkündet hat und sich selbst maßlos unterschätzt, ermahnt seine Glaubensgeschwister in 1. Petrus 3. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, volle brüderliche Liebe. Das ist Petrus. Barmherzig und demütig. Der hat es gelernt. Der Herr Jesus, demütig. Der Jesus einmal drängt, den Weg des Kreuzes für den Weg des Erfolges zu tauschen, schreibt an seine Freunde, hierzu seid ihr berufen worden. 1. Petrus 2. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Wow, Petrus. Zeit mit Jesus rumgehängt, das hat was mit ihm gemacht. Und er geht letztlich, so die Überlieferung selber, furchtlos und kompromisslos diesen Weg des Kreuzes. Es scheint ziemlich festzustehen, dass die ihn auch kreuzigen wollten. Und er muss gesagt haben, bitte falsch rum auf den Kopf, ich bin nicht würdig, so aufgespießt zu sein wie mein Herr. Stellt euch das vor. Dieses Projekt ist einzigartig. Die Mitarbeiter werden auf keine Vergnügungsfahrten eingeladen, sondern auf das, was für die meisten von ihnen eine Todesfahrt sein wird. Und das ist auch nicht Druck. Man schaue zu den verfolgten Christen. Für die gibt es keine andere Wahl. Das Glück in Christus ist es wert, diesen Weg zu gehen. Fast alle aus dieser ersten Generation der Nachfolger Jesu, aus dieser Mannschaft um Jesus herum, enden als Märtyrer. Bis auf Johannes, dessen einsamer Lebensabend im Exil auf der Insel Patmos auch nicht gerade ein bequemer Aufenthalt in einem Seniorenheim ist. Davon hat Petrus noch keine Ahnung, als er zur Seite in Johannes Richtung blickt. Hey, was wird aus dieser? Ha, ob das besser war, weiß ich nicht. Die alten Konkurrenz. Und für die Aufgaben, die Petrus bevorstehen, braucht er eine starke Leidenschaft. Es braucht nicht unbedingt akademisches Wissen, es braucht Leidenschaft. Es braucht Entschlossenheit, auch für uns. Und diese Liebe, liebst du mich mehr als diese? Ja. Mein Onkel, habe ich schon erzählt, war Missionar und Pfarrer bei den Inuit in den 50er Jahren. Das war ein hartes Leben. Also minus 60 Grad, Hunde und Schlitten. Sehr gefährlich. Also ein kleiner Fehler bei diesen langen Fahrten, die er machte, das konnte ihn das Leben kosten, hat es auch ab und zu mal. Auf engstem Raum. Er hat immer gesagt, er ging auf eine Bibelschule, war theologisch fit. Die beste Vorbereitung war die Marine im Krieg. Das war die Vorbereitung auf das Leben, auf engem Raum, auf Hab-Acht-Stellen, rund um die Uhr. Das kann dich irrsinnig machen, wenn du nicht schläfst. Daran musste er sich gewöhnen. Ich habe ihn mal gefragt, du kam dir dir jemals der Gedanke, wofür das alles? Du hättest ja ein Unternehmer sein können, meinen Großvaters Schuhfabrik übernehmen, hättest Seekapitän werden können in der Marine. Er hat die Frage nicht verstanden. Ich habe gesagt, hast du es jemals bereut? Hä? Und dann hat er gesagt Folgendes. Er hat alles aufgegeben, aber er hat gesagt, es wäre eine Strafe gewesen, irgendwas anderes zu machen. Und seine Kinder folgen in seinen Fußstapfen. Interessant, Jesus wusste ganz genau, was er tat, als er diese Bande von unterschiedlichen, ungeschliffenen Persönlichkeiten zusammenrief. Gut durchdacht, Jesus. Und er nimmt alles, er nimmt Petrus Mut, den er natürlicherweise hat. Das siehst du bei Mose. Diese ungeheiligten Tugenden und Charaktereigenschaften, die wir alle haben, wenn du an dem Kreuz vorbeigehst, die sind immer noch da. Also wenn du extrovertiert bist, wenn du redegewandt bist, das wirst du immer noch sein, aber besser. Wenn du vorher Kuchen backen konntest, kannst du nachher noch mehr Kuchen backen, weil der, der sein Leben festhält zur eigenen Ehre, der verliert alles. Das ist sowieso kein Erfolgsprogramm. Wer das Kreuz Jesu auf sein Herz legt, alles hingibt, der bekommt das wieder, Jesus gesagt. Der bekommt es in viel besserer Form. Alle Gaben, die du jemals hast. Mose, was konnte er alles? Ägyptisch sprechen, er konnte mit der Hochadel umgehen, kannte sich aus dem Hof, konnte mit Schafen in der Wüste, konnte Überlebenstraining in der Wüste. Also all diese Dinge, nichts davon ist verschwendet. Also er war perfekt ausgerüstet, um diese riesige Horde von Menschen durch die Wüste zu führen, hat es bei den Schafen geübt. Petrus auch, was ist der? Mutig, impulsiv. Ist er immer noch danach, er hat immer noch seine Momente übrigens, er hat einen ganz ordentlichen Krach mit Paulus gehabt, gell? Wo wieder der alte Petrus hochkam, das macht mir Mut, also er war nicht perfekt, gar nicht. Und dann Cornelius, wo er da wiederum diskutiert mit Gott, zu dem soll ich gehen. Also man, es ist so authentisch, es ist einfach zum Liebhaben. Und dann sagt Jesus zu, ja, durch ihn. Er hat zu Petrus gesagt, stärkt eure Brüder. Und was ist unser Job? Ist die Arbeit weiterzumachen. Raus in die Landschaft. Raus mit entweder Flyers oder irgendwas in der Hand. Raus, dass alle wissen. Die Leute, wir müssen nicht alle tolle Verkündiger sein, aber die Leute sollen schon wissen, dass wir Christen sind. Sie sollen es auch sehen. An die Leichtigkeit, mit der wir leben. An der Ehrlichkeit. Das heißt nicht, dass wir immer top sein müssen, gut gelaunt. An unsere Liebe für Jesus, an unseren Liedern, an unsere Großzügigkeit, an der Reinheit unseres Lebens. Liebe junge Frauen, darf ich euch an dieser Stelle ermutigen? Sex gehört in die Ehe. Ich weiß, der Punkt passt gar nicht an diese Stelle, aber ich bringe den immer rein. Tut euch einen Gefallen. Bleibt fröhlich Single. Ist auch ein toller Lebensentwurf, den nur die Bibel anbietet. Oder wartet fröhlich auf einen Mann, dem du wert genug bist, dass er wartet, bis er einen Ring an deinen Finger gesetzt hat. Und sag's deinen Töchtern oder euren Enkeltöchtern, ob sie es hören wollen oder nicht. Niemand will sexuelle Beliebigkeit, wenn er ganz ehrlich ist. Niemand will rumexperimentieren. Auto kann man leasen, ausleihen, zurückgeben, ein Menschen nicht. So einfach ist, so lieb hat Gott seine Töchter. Er passt auf sie auf. Gibt uns auf den Auftrag. Das muss ich reinwerfen, weil ich weiß, es ist ein großes Thema und ist auch eine Schande an unsere jungen Mädels. Nimmt Lebenssaft aus ihnen und Freude. Und die schon irgendwo drin waren in so Sachen, sagt ihnen, es gibt Reset, Vergebung, Neuanfang. Passt auf euch auf. Habt nur ein Leben und lebt sie zur Ehre des Herrn. Kleine Story zum Schluss, meine Freundin Alison, zurück bei City Stud in Cambridge, die war sehr klug, italienisch, ich habe Deutsch gemacht, wir waren zu zweit mit einer sehr klugen Dozentin. Beide waren Atheisten, die Dozentin und Alison. Und dann kam Billy Graham nach Cambridge. Ich dachte, jetzt aber, jetzt werden sie sich alle bekehren. Und dann hatten wir so ein Gebetsprogramm, 6 Wochen vorher fängst du an zu beten, die Gebete waren aufgeschrieben und dann den Flyer und dann die Einladung und dann nochmal beten und es war alles geplant, wie sie sich zu bekehren haben. Ich habe Alison als Projekt und sie hat sogar zugesagt und dann ging das Gebet erst recht hoch. Sie kam, ich in Tränen nach Billy Grahams, die Musik, alles. Alison, es ließ sie eiskalt. Ich hatte so einen Haufen von Büchern zu Hause, die man auch geben soll danach. Sie hat gesagt, ja, danke, schön, tschüss. 3 Jahre später kam sie zum Glauben, weil unsere Lieblingsdozentin an Krebs gestorben ist und gläubig gestorben ist. Und Alison schrieb mir, ich war in Deutschland, mein atheistisches Welt ist nicht mehr wasserdicht. Was soll ich machen? Ich also, gib sie auf, sowieso Schrott. Eine intelligente Frau wie du. Und nicht an Gott zu glauben, nicht. Wir hatten so eine Beziehung zueinander. Und dann irgendwann mal so ruft sie mich an und sagt, du, ich habe Angst, dass ich alles verliere, wenn ich kapituliere. Ich weiß jetzt, dass es Gott gibt. Und wenn ich ihm alles gebe, ich habe Angst, dass ich mich verliere. Ich habe gesagt, du verlierst dich, wenn du es nicht machst. Also mach's einfach. Du kannst es wieder zurücknehmen, wenn du es nicht gut findest. Das war das Ende. Sie legt auf, ziemlich sauer. Ich habe gesagt, du bist wie der Sonnenblumenkern, der sagt, ich will keine Sonnenblume werden. Es tut so weh, in die Erde gesteckt. Natürlich tut es weh, aber es hat einen Sinn. 5 Minuten später. Ich habe mich bekehrt. Tschüss. Dann ruft sie nochmal und denkt nicht, dass es irgendwas mit dir zu tun hat. Tschüss. Und das hat gestimmt. Sie hat mir all die Gründe gezeigt, warum ich eher abschreckend war als eine Ermutigung. Ich habe gesagt, Alison, du hilfst mir, demütig zu bleiben. Vielen Dank. Hauptsache, du kennst den Herrn. Jetzt schreibt sie auch Bücher. Apologetikbücher. Warum es vernünftig ist, Christ zu sein. Wir können es uns leisten, Ladies. Raus damit, mit der Botschaft, in die Arena, zum Arbeitsplatz. Hab keine Angst, dich zu blamieren. Das tust du sowieso. Mach's für ihn. Strahl deinen Weg durch den Rest deines Lebens und die Enttäuschungen und das, oh, habe ich das falsch gemacht? Vergiss es. Er hat alles richtig gemacht und es reicht für uns. Und gib deinen Kindern, deiner Familie, überlass sie dem Herrn. Geh du fröhlich deinen Weg und die Chancen stehen gut, dass du sehr auffällig bist, auf positivste Art und Weise. Und frag dich, wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihn unwiderstehlich machen? Und wie kann ich dann weiter erzählen über ihn, Gemeinde mitbauen? Habe ich doch gesagt. Sonntag, Termin mit deiner Kirche, mit anpacken, dein Geld weggeben, deine Bitterkeit loslassen, vergeben, loslassen. Es ist so eine Erleichterung, von wegen alles hingeben. Ich gebe nur die Dinge weg, die mich sowieso zerstören. Und ich bekomme so viel, ich bekomme ihn und in ihm alles. Wer sein Leben festhält, wird sowieso verlieren. Wer sein Leben ihm gibt, bekommt es aber wie? Zurück für alle Ewigkeit.